ARD Sounds.
Es ist ein Wintermorgen im Jahr 1992. 6 Uhr morgens und der Wecker von Alexander Berger klingelt. Die Kühe müssen gemolken werden. So ist eben das Leben auf einem Bauernhof im Schwarzwald. Er, also Alexander, fängt gerade an, die Kühe für die Melkmaschine vorzubereiten. Aber er wird unterbrochen. Plötzlich stolpert ein Nachbar in den Stall und der ist richtig panisch. Der Nachbar sagt ihm, die Scheune steht in Flammen. Sofort rennt Alexander nach draußen. Der Rest der Familie Berger, Alexanders Eltern und sein Bruder Matthias, stehen auch schon im Hof. Und sie alle schauen auf das Drama, das sich vor ihren Augen abspielt. Sie rufen die Feuerwehr an und machen sich daran, die Tiere und Maschinen aus dem Stall zu retten. Und als die Feuerwehr den Brand schließlich gelöscht hat, wird der Familie das Ausmaß der Katastrophe erst so richtig bewusst. Der komplette Stall und die Scheune ihres Hofs sind abgebrannt.
Ich bin Katjana Gerz.
Und ich bin Anna Duschimi.
Und das hier ist Cuff Crimes, exklusiv in der ARD Sounds App.
Hier sprechen wir jede Woche über mal lustige, mal schaurige, immer aber ziemlich absurde Geschichten, die so nur in der Provinz passieren können. Heute geht es um die Familie Berger und ihren Bauernhof, auf dem so richtig seltsame Dinge passieren, dass die Polizei schließlich zu fragwürdigen Methoden greift. So, wir sind heute in einem Dorf im Schwarzwald und du hast es ja eben gehört, unsere Geschichte spielt in den 90er Jahren. Mhm. Im Dorf wohnen ungefähr so 1000 Menschen und hier kann man auch richtig schön Urlaub machen. Der Schwarzwald ist ja bekannt für seine tollen Berge, für die Weinberge, die Apfelplantagen.
Wir waren immer als Kinder, waren wir dort Urlaub machen im Schwarzwald,
okay,
im Winter.
Mhm. Du bist also ein Schwarzwald-Ferien-OG.
Ja, genau, wir sind dann immer so Reifen den Berg runtergefahren, im Schnee.
Rodeln, oder? Nennt man das nicht so?
Ja.
Aha, okay. Ja, siehst du? Der Schwarzwald ist ja beliebt, ne? Du warst ja auch da. Schweiz und Frankreich sind nicht weit entfernt und man hat eine richtig gute Auswahl an Ausflugszielen und Aktivitäten. Und wenn man so durch das Dorf fährt, dann sieht man halt am Straßenrand auch viele Bed-and-Breakfast-Schilder. So auch auf dem Hof, um den es in unserer Folge heute geht. Der wird betrieben von der Familie Berger, aber wir nennen ihn jetzt einfach mal den Rabenhof. Übrigens, wir haben Namen und weitere Details in dieser Folge anonymisiert und verändert, um das Persönlichkeitsrecht aller Beteiligten zu schützen. Das heißt also, neben der Landwirtschaft verdiente die Familie Berger auch Geld mit Ferienwohnungen. Also so richtig typisch zimmerfrei. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Als ihr im Schwarzwald wart, wo seid ihr denn da untergekommen? Habt ihr zum Beispiel auch auf dem Bauernhof geschlafen?
Nein, wir waren in so kleinen Hütten, so wie Zeltplatz, aber halt kleinere Hütten. Und da sind wir immer mit mehreren Familien. Jeder hatte so eine kleine Holzhütte.
Also Bungalow.
Ja, so Bungalows, ja.
Ah, wie schön. Ja, also ich war noch nie da, aber...
Vielleicht eines Tages wir beide.
Oh mein Gott. Katjana, ich würde wirklich gerne mit dir Urlaub machen. Ich glaube, das könnte richtig lustig sein.
Oh mein Gott.
Mit aber ich bin Spätaufsteher.
Ja.
Ach nee, ohne Kinder. Spaß. Natürlich mit unseren Kindern. Wir lieben unsere Kinder.
Ja, sehr, sehr.
Wie es sich gehört, ist der Hof von den Bergers natürlich auch ein Familienunternehmen. Das heißt, da sind mehrere Generationen zugange. Also der Vater Alfons mit seiner Frau Hildegard und die beiden Söhne. Alexander haben wir ja vorhin kennengelernt. Und der ältere Sohn, also der ältere Bruder von Alexander, heißt Matthias. Hildegard ist, wie so oft, für den Haushalt und die Küche zuständig. Also sie kocht so für die ganze Familie. Und irgendwie stelle ich mir das auch so ein bisschen vor. Sie weiß bestimmt, wie man Wadenwickel legt oder sowas. Papa Alfons ist für die Landwirtschaft zuständig. Also er kümmert sich um die Kühe und um die
Papa
Felder.
Papa iPhones. Aber das ist nicht
richtig. Das ist nicht iPhone, der heißt Alfons. Alfons. Die beiden, also Alfons und Hildegard, werden beschrieben als aufgeschlossenes Paar, scherzen auch mal gerne mit den Gästen auf dem Hof und grillen mit ihnen zusammen. Also richtig gemütlich, super nette, herzliche Leute. Alexander, der jüngere Sohn, der ist Anfang 20 und der kommt so ganz nach dem Papa. Er wollte schon als Kind Bauer werden und deshalb auch mal den Hof erben. Das steht schon so ein bisschen fest, ja?
Mhm.
Und Matthias, Alexanders Bruder, ist ein bisschen älter, der ist Mitte 20 und eher so nicht so richtig an Landwirtschaft interessiert.
Ist er also so das schwarze Schaf oder so?
Ja, quasi. Ja. Also er ist eher weniger an Landwirtschaft interessiert, arbeitet also nicht auf dem Hof. Und im Spiegelartikel steht zum Beispiel auch, dass er gar nicht so abhängig von den Tieren auf dem Hof sein will. Also, aber trotzdem hilft er ab und zu mal mit auf dem Hof seiner Familie. Es ist jetzt nicht so, dass er gar nichts macht. Sonst ist Matthias auch ein bisschen anders als seine Eltern. Ich habe dir ja vorhin als so herzlich und offen beschrieben. Er ist mehr so ein Einzelgänger-Typ und eher so schweigsam, introvertiert. Er hat ein paar Freunde im Dorf, aber ist jetzt nicht so richtig krass an diesem Dorf- und Vereinsleben beteiligt. Ist so ein bisschen in sich gekehrt, würde ich jetzt mal sagen. Das ist also die Familie Berger vom Rabenhof im Schwarzwald. Wir wissen also, dass das friedliche Leben auf dem Rabenhof plötzlich ein Ende findet, als es brennt. Zum Glück wurde aber niemand von ihnen bei dem Brand verletzt und auch die Tiere konnten gerettet werden.
Oh, okay, das war meine Frage.
Also die haben die Tiere gerettet und keiner aus der Familie Berger wurde verletzt. Aber es ist trotzdem ja eine große Tragödie, ne? Also die leben ja davon, von dieser Landwirtschaft. Und auch wenn sie Glück im Unglück hatten, also das Wohnhaus steht noch, haben sie trotzdem einen richtigen Schaden davon gehabt. Also fast 2 Millionen D-Mark sogar. Oh. Das ist echt krass. 2 Millionen D-Mark ist für jeden ja viel.
Auch dramatisch, seine Scheune oder so abfackeln zu sehen.
Ich glaube, das macht auf jeden Fall auch was mit einem. Die Familie Berger hat aber nicht viel Zeit zum Trauern. Sie müssen jetzt handeln und vor allem müssen sie auch die beschädigten Gebäude wieder aufbauen. Aber auch für die Tiere brauchen sie eine Unterkunft für den Übergang. Es ist nämlich Januar, die können da nicht einfach draußen stehen bleiben. Und die haben 50 Kühe, Alter. Also die haben richtig viele Tiere auch. Aber sie haben Glück. Ihr Nachbar Heinz hat vor einigen Jahren seinen Hof aufgegeben und deshalb einen leerstehenden Stall.
Perfekt.
Heinz wird später auch nochmal wichtig, ne? Also da können die Tiere vom Rabenhof untergebracht werden, bis die Bergers die Kühe wieder bei sich aufnehmen können. Das ist richtig cute von Heinz.
Ja, die können auch einfach rüberlaufen. Ist nicht so weit weg.
Genau, ist nicht so weit.
Okay.
So, und in dem Schwarzwalddorf, in dem wir heute sind, da gehen wir jetzt mal gedanklich an meinen Lieblingsort, nämlich in die Dorfkneipe.
Oh.
Denn mittlerweile hat sich der Brand natürlich rumgesprochen und ich kann mir gut vorstellen, wie am Tresen wild spekuliert wird. Die Leute müssen sich ja auch in der Dorfkneipe und auch außerhalb gefragt haben, so wie passiert sowas? Eine Scheune brennt ja nicht einfach.
Ich glaube schon, dass man schnell dann sagt, who done it?
Ja,
also, oder?
Ne, wer
also,
war das?
Haben die Feinde gehabt? Oder?
Ja, genau. Das sind dann die Fragen, die sich dann halt auch so stellen. Aber ich meine, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht einen technischen Defekt gab oder so.
Oder eine Kuh hat angefangen mit dem Rauchen.
Ja, genau. So mal zwischendurch eine Bertha, jetzt ist die Pause auch vorbei. Ja.
Oh, noch einmal ganz kurz. Oh, ich mach sie aus.
Und dann so geschnipst, wie Kühe das auch sehr gut machen können mit ihren Hufen. Sie geschnipst und dann
wir müssen
zack.
Dich gleich melken. Wenn du rauchst, das geht gar nicht.
Oh, Bertha, nicht schon wieder. Der Rauchmelder geht doch an. Die Kriminalpolizei ist natürlich auch am Start und ein Brandsachverständiger kommt sogar zum Einsatz. Es soll auch geklärt werden, ob es eben eine sogenannte vorsätzliche Brandverursachung gab. Aber sie finden nichts dazu heraus. Wir sind jetzt ungefähr Mitte März, also 2 Monate später, in der Nacht. Die Bergers schlafen seelenruhig, bis sie etwas aufweckt. Und zwar ein krasser, krasser Gestank. Es riecht nach Feuer.
Hä? Nochmal?
Nur 2 Monate nach dem großen Brand brennt es wieder auf dem Rabenhof. Und diesmal ist es aber der Pferdestall, der so ein bisschen abseits vom Hof stand und vom ersten Brand nicht betroffen war.
Die rauchende Kuh ist rübergegangen.
Bertha. Aber es ist doch irgendwie verrückt, ne? Also innerhalb kürzester Zeit, 8 Wochen, Alter. Aber jetzt wird's noch verrückter. Am nächsten Tag brennt es wieder.
Nein, okay, I'm out.
Ja.
Tschüss, mach's gut, das war's von mir.
Feierabend, Katja.
Also,
krass, oder?
Nein. Ich würde nicht mehr schlafen, ich würde draußen stehen und fragen, wo diese Bertha ist, mit der los ist.
Aber pass auf, also am nächsten Tag brennt es wieder, diesmal allerdings nicht auf dem Rabenhof, sondern nebenan bei Nachbar Heinz, bei dem
wo die Kühe sind.
Richtig.
Irgendjemand will die Kühe.
Irgendwas
stimmt da nicht.
Irgendwas stinkt zum Himmel, sprichwörtlich. Spätestens jetzt sind auch Alfons, Hildegard, Matthias, Alexander und auch ich sicher, die Brände sind kein Zufall. Auch ich. Die sind kein Zufall.
Ich stelle mich zu denen.
Und die Familie Berger ist sich auch einig, hier hat es jemand auf uns abgesehen. Weil ein Zufall kann es ja nicht sein. Nichtsdestotrotz, für die Familie Berger bleibt nur eine Option. Sie müssen die Schäden wieder beheben. Und während die Bergers also mit dem Wiederaufbau beschäftigt sind, kommt es auch noch zu anderen seltsamen Vorfällen im Dorf. Zum Beispiel versucht ein Unbekannter im selben Monat, also März, ein Feuer in einem Schafstall auf einem anderen Hof zu legen.
Okay, also wir haben es ganz klar mit einem Brandstifter zu tun.
Ja, die Polizei ermittelt auf jeden Fall schon und die versuchen auch sozusagen Muster zu erkennen. Aber die Familie Berger, und das finde ich halt so krass, die hat dann währenddessen Scheune und Stall wieder aufgebaut. Die leben ja davon. Das ist ja deren täglich Brot. Die versuchen sogar wieder irgendwie ein normales Leben zu führen. Das ist aber nicht leicht. Also 3 ungeklärte Brände, 2 bei den Bergers, einer bei ihrem Nachbarn Heinz und dann noch dieser versuchter Brand. Also das löst ziemlich viel Angst aus, was ich auch verstehen kann, ehrlich gesagt. Und deshalb sind sie mittlerweile extra vorsichtig. Also die achten auf jede offenstehende Tür, auf Bertha. Der Hund bewacht die neu aufgebauten Scheune und Ställe und es werden Videokameras und Türalarme angebracht. Aber bei jedem Geräusch zucken sie natürlich zusammen und immer mal wieder rufen sie halt 110 an, wenn ihnen etwas unheimlich vorkommt. Und jetzt hier ein ganz kurzer Einschub zur Polizei. Das wird nämlich noch wichtig in der Folge. Wenn man die 110 anruft, erreicht man die Schutzpolizei. Und sie ist für die Sicherheit und Prävention von Verbrechen zuständig und fährt dann zum Beispiel Streife. Die Kriminalpolizei, die leitet die Ermittlungen während der Brandserie, nimmt Beweise auf, sichert Spuren und versucht das Verbrechen aufzuklären. Also es gibt die Schutzpolizei und die Kriminalpolizei. Wenn die Bergers also verdächtige Geräusche gehört haben, dann haben sie die Schutzpolizei angerufen. Die Polizei, wenn wir ganz genau sein wollen, also die Schutzpolizei, kommt dann natürlich auch immer. Mhm. Aber meistens war dann doch irgendwie nichts. Mhm. Ne? Die Beamten schauen immer öfters bei den Berger vorbei. Alle paar Tage fährt jemand zum Hof. Und es ist sogar überliefert, dass die Beamten die Familie irgendwann sogar als hysterisch in Anführungszeichen bezeichnen. Und das klingt für mich irgendwie auch so krass nach so Täter-Opfer-Umkehr. Stell dir mal vor, dein Scheiß wird ständig in Brand gesetzt und dann halten dich die Polizisten für hysterisch.
Ja, das ist ganz komisch.
Natürlich wäre ich hysterisch. Als mir mein Handy geklaut wurde, weißt du, wie ich ausgerastet bin? Jetzt stell dir mal vor, mein Haus würde ständig angezündet werden.
Mir wurde einmal das Handy geklaut und immer, wenn ich einen Polizisten gesehen habe, dachte ich, der ist gerade auf Ermittlungen und sucht gerade mein Handy. Grade,
ja. Also ich glaube, das ist bestimmt frustrierend für die Polizisten, wenn die da immer ankommen und dann ist nichts. Aber Aufgabe der Schutzpolizei ist ja auch dann zu kommen, auch wenn nichts ist. Es ist mittlerweile Ende November, also schon beinahe ein Jahr nach dem ersten Brand. Wieder einmal ruft die Familie Berger die Polizei und wieder einmal fährt die Polizei nach einem Besuch bei der Familie zurück auf die Wache. Und nur wenige Stunden danach passiert genau das, wovor die Familie die ganze Zeit Angst hat.
Nein.
Der Stall und die Scheune des Hofes stehen erneut in Flammen.
Nein.
Ja. Diesmal beträgt der Schaden 1,4 Millionen D-Mark.
Das ist ja schlimm.
Es ist krass, oder?
Das tut mir wirklich richtig leid.
Und auch da
leid.
Wird wieder der Täter nicht erwischt. Die Kripo kommt mit ihren Ermittlungen einfach nicht voran. Die Kriminalpolizei richtet jetzt sogar einen Telefondienst ein und setzt eine Belohnung von bis zu 50.000 D-Mark für Informationen und Hinweise aus. Es ist aber wirklich tricky, denn der Spiegel vermutet in einem Artikel, dass einige Dorfbewohner Angst hatten, dass der unbekannte Brandstifter es als nächstes auf sie absieht, wenn sie der Polizei was verraten. Es gibt aber noch ein weiteres Problem. Für die Kriminalpolizei ist es gar nicht so leicht, zwischen Klatsch und Tratsch und Wirklichkeit zu unterscheiden. Das schreiben sie 1994, sehr ehrlich, in einem Zwischenbericht an die Staatsanwaltschaft. Zum Beispiel verdächtigen sie zwischenzeitlich Peter, ebenfalls ein Dorfbewohner. Der soll laut einer Zeugin ein paar Wochen vor dem Brand nämlich im Dorfgasthof gesessen haben und ein paar Bier getrunken haben. Soweit nicht illegal, ne?
Ja.
Aber dann kam Peter ein bisschen ins Schimpfen und soll geflucht haben und hat gesagt, wenn der Bergerhund nicht aufhöre, auf seine Schafe loszugehen, werde es bald wieder brennen. Wir wissen nicht, ob der Hund der Berger sich wirklich mal auf Peters Schafe, ob er wirklich auf die Schafe losgegangen ist. Natürlich ein bisschen unglücklich formuliert, muss man auch mal sagen. Aber deshalb ermittelt die Kripo dann auch irgendwann gegen ihn. Und weil sie seine Aussagen dann wirklich auch widersprüchlich finden, kommt er auch in Untersuchungshaft. Dann stellt sich jedoch heraus, dass gegen ihn kein dringender Tatverdacht besteht und er wird wieder freigelassen. Auch ein anderer Dorfbewohner steht kurz unter Verdacht, dass er für die Brandanschläge verantwortlich gewesen sein könnte und wird vernommen. Aber Achtung! Auch er wird wieder freigelassen. Mhm. Also es bleibt wirklich schwierig herauszufinden, wer das war. Und es bleibt alles irgendwie ungeklärt. Und Familie Berger, die bauen halt die abgebrannten Gebäude wieder auf. Aber dann geht das Ganze wieder von vorne los. 2 Jahre nach dem allerersten Brand brennt es schon wieder bei den Bergern.
Ja. Nein.
Ich hätte aufgegeben. Diese Familie hat so viel Resilienz. Ich hätte einmal aufgebaut. Ein einziges Mal und dann wäre Feierabend gewesen. Aber das ist wirklich krass, ne? Die wohnen ja nicht nur da, die arbeiten ja auch. Als ob die ganze Zeit ständig dein Wohnort und dein Arbeitsort in Brand gesetzt werden.
Oh mein Gott.
Ich würde mein Büro nicht aufbauen. Ob du es glaubst oder nicht, diese ganze Geschichte wiederholt sich einfach sogar nochmal.
Nein.
Diesmal dauert es aber fast 2 Jahre, bis alles wieder steht. Bis dann wieder jemand den Hof in Brand setzt. Wieder ist es Winter und jetzt sind wir Ende 95 angekommen. Zur Erinnerung, wir haben 1992 angefangen.
Oh mein Gott.
Es sind also fast 4 Jahre vergangen seit dem ersten Brand auf dem Hof der Bergers. Das heißt, der Hof hat insgesamt fünfmal gebrannt. Und
wow, die tun mir so leid.
Da ist noch nicht einberechnet der Brand bei Nachbar Heinz und die versuchte Brandstiftung in einem anderen Stall.
Fünfmal, also wirklich.
Ich hätte wirklich aufgegeben. Und ich hätte auch Schiss. Also es wird niemand gefunden. Der Hof brennt einfach. Und warum immer die Familie Berger?
Ja.
Also die Kripo hat jetzt auch ziemlichen Druck, endlich etwas herauszufinden.
Wow.
Und insgesamt ist der Familie Berger ein Schaden von etwa 7 Millionen D-Mark entstanden. Wahrscheinlich hinterfragt man so alles Mögliche, seine Nachbarn, diese Dorfgemeinschaft, wahrscheinlich auch seinen Beruf. Die Bergers stehen immer wieder auf und bauen den Hof.
Theoretisch sind die nochmal. Bauer.
Aber das stimmt wirklich, ne? Die bauen mehr, als dass sie bauern. So, aber jetzt diesmal, nach dem 5. Mal, decken sie die Scheune nur notdürftig ab. So richtig aufgebaut werden soll der Hof erst wieder, wenn der Täter halt gefasst ist. Mittlerweile sind 2 weitere Jahre vergangen seit dem letzten Brand. Also wir sind jetzt 1997. Sehr schön, sehr gut. Wieder im Winter. Die Familie Berger versucht weiterhin, ein möglichst geregeltes Leben zu führen. So auch Matthias, der ältere Bruder. Eines Tages ist Matthias wie immer mit dem Auto auf dem Weg zur Arbeit. Es ist 8:30, ist gerade so 5 Minuten unterwegs. Da hört er plötzlich Sirenen und sieht Blaulicht im Rückspiegel. Es ist die Kriminalpolizei und sie verfolgt ihn. Sie halten Matthias an, ziehen ihn aus dem Auto, drücken ihn gegen sein Auto und legen ihm Handschellen an.
Nein.
Also richtig wie im Film. Die Ermittler sind sich sicher, wir haben unseren Täter gefunden.
Nein.
Ja.
Im Zweifel immer der Sohn.
Im Zweifel immer der Matthias.
Es ist immer ein Matthias in der Gruppe.
Es ist immer ein Matthias, ja.
Nein, aber der ist es nicht.
Also, ich erzähle dir, warum oder wie die Kripo draufkommt. Und es wird wirklich crazy. Also, wir spulen jetzt noch mal ein halbes Jahr zurück in den April. Es ist Mittagszeit bei der Familie Berger. Hildegard hat das Mittagessen vorbereitet. Der Hund der Familie Rex bellt im Hintergrund. Also, der heißt nicht wirklich Rex, Leute. Wir haben uns das ausgedacht. Und Gesprächsthema beim Essen ist mal wieder die Polizei. Und immer, wenn das Thema aufkommt, bleibt es dabei nicht ruhig. Matthias fährt so richtig aus der Haut und schimpft gegen die Polizisten. Er hat das Gefühl, und ich kann dieses Gefühl nachvollziehen, die nehmen die Familie einfach nicht ernst. Ja, und dieses Gespräch am Küchentisch gab es wirklich. Und zwar exakt genau so. Das wissen wir so genau, weil ein paar Kilometer weiter sitzen ein paar Polizisten.
Und hören mit.
Wie du und ich jetzt in so einem Büro und hören alles mit und führen Protokoll. Zu diesem Zeitpunkt haben sie bereits seit einem Jahr Wanzen im Haus der Bergers installiert.
Oh mein Gott.
Also richtig so zum Abhören. Und seitdem hören die alles mit.
Also ein Jahr ist schon ziemlich lang.
Aber die hören also alles mit und werden immer vertrauter mit der Familie. Und das finde ich besonders komisch, dass die Matthias irgendwann nur noch Matze nennen. Also wie er in seiner Familie genannt wird.
Nein.
Die haben so eine Beziehung irgendwie zu denen aufgebaut. So ein bisschen weird.
Ich glaube auch, wenn du ganz lange jemanden so beobachtest, über ein Jahr, verliebst du dich in jemanden.
Ich würde mich mal verlieben.
Wenn ich jeden Tag sehen würde.
Auf Insta jemanden stalken die ganze Zeit. Ich habe das manchmal, wenn ich so Leute treffe, die ich eigentlich nur von Insta kenne, die ich noch nie im richtigen analogen Leben gesehen habe, dann bin ich trotzdem geneigt, so, hi Ina, na? Ja. Wie geht's dem Kind? Warum denke ich, dass sie uns kennen? Und ich glaube, so war das bei den Polizisten auch. Was würden die Polizisten denn hören, wenn sie bei dir und deiner Familie mithören würden?
Ich glaube, die würden ganz viel so, oh my God, honey, I love you. Ja. Meine Kinder denken, ich rede so immer.
Und ich glaube auch, meine Kinder denken, weil ich immer so nah so rankomme. Er hat mich noch nie in so einer Einstellung gesehen. Er hat
noch nie eine amerikanische.
Gesehen. Noch nie eine amerikanische. Sie sind immer so ein Hyper.
Das stimmt auch bei meinem Sohn. Ich denke immer so, wie lebt der denn? Der muss ja immer zur Seite gucken, um irgendwas zu sehen.
Zurück zu den Bergers. Also was für ein Privatsphärebruch ist das irgendwie?
Also ich kann mir auch vorstellen, warum die Polizei denkt, aber wir müssen auch mal da schauen, ja,
klar,
weil wir nichts anderes finden. Ja. Aber auch wie krass, wie die Familie, die halt in die Polizei vertraut und denkt so, komm,
ihr untersucht den Fall. Und dabei hören sie eigentlich nur die ganze Zeit die Familie ab. Also nicht nur, die werden ja wahrscheinlich noch andere Ermittlungsarbeit daneben leisten.
Rex wird ins Vorhör.
Aber ich frage mich auch, wie sie sich die Polizisten das vorgestellt haben. Also jemand aus der Familie Berger zündelt da so ein bisschen an der Scheune rum und dann rennt er dann wieder ins Bett oder was? Naja, also die Wanzen sind in der Küche, im Wohnzimmer und im Zimmer von Matze.
Mhm.
Und nur die restlichen Schlafzimmer werden ausgelassen. Dann sind die dann so, nee, Hildegard und Alfons, die haben Privatsphäre verdient. Und das ist irgendwie so richtig Big Brother-mäßig. Das finde ich schon echt gruselig, ehrlich gesagt.
Oh, das würde aber auch super viel Spaß machen.
So abzuhören.
Die Familie isst nur Nutella mit Butter und ich bin so, mein Gott, das ist so spicy, das ist so,
aber
was
wenn
passiert?
Man das ja schon allein dann so komisch durch die Kopfhörer oder so hört.
Ich glaube einfach auch für das ganze Fernsehen, was ich gucke und diese ganzen so Crime-Series, die ich schaue, deswegen bin ich so getrillt.
Ich kann das ja nicht, Pass auf, ich erkläre dir aber jetzt mal, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Wir gehen jetzt nochmal zurück in den Februar 96, ein paar Monate nach dem letzten Brand auf dem Hof. Jetzt wird eine Ermittlungsbehörde bei der Kriminalpolizei gegründet. Die tragen alle Informationen, die sie haben, zusammen und kommen zu dem Schluss, der Täter muss aus der Familie stammen.
Mhm.
Und deshalb beantragen sie diese Abhörmaßnahmen beim Amtsgericht. Also die sind ja nicht einfach da reinspaziert und haben das ein bisschen verwanzt, sondern das muss man ja beantragen. Und das machen sie dann eben, um Beweise zu sammeln. Und nochmal eine rechtliche Einordnung. Eine Abhörmaßnahme ist damals eigentlich nur möglich, wenn sie zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr dient. Es darf nicht nur abgehört werden, um Beweise gegen eine Person zu sammeln. Es muss schon irgendwie die Sorge sein, dass da sich in Zukunft was wiederholen könnte, was ja auf jeden Fall bei denen gegeben ist. So, jetzt zurück ins Jahr 96. Also, in ihrem Antrag für Abhörmaßnahmen schreibt die Kriminalpolizei nun, die Ermittlungen liefen bisher erfolglos. Aber sie gehen davon aus, dass der Täter aus dem engsten Umfeld der Bergers stammt. Und dass sein Handeln, Achtung, von einem Vernichtungswillen getragen sein dürfte. Ich finde, es wird immer gruseliger. Sie schreiben, über die Ursache für diesen Vernichtungswillen könne nur spekuliert werden, aber sie haben eine Theorie, worum es gehen könnte. Die Erbfolge. Alexander, der Jüngere, wird ja den Hof erben.
Oh nein!
Nicht der ältere Sohn Matthias. Sie vermuten also, dass Matthias wütend ist, dass sein jüngerer Bruder den Hof erben wird. Und bevor das passiert, solle ihm lieber sein, dass niemand quasi den Hof bekommt. Verdeckte Ermittlungen, um das zu beweisen, könnten sie nicht durchführen, weil, und das finde ich total spannend, weil Matthias so introvertiert und nicht am Dorfleben beteiligt sei und deshalb könne kein verdeckter Ermittler in seinem Umfeld platziert werden.
Oh mein Gott.
Die Beamten schreiben, es sei keine Basis zum Aufbau eines Vertrauensverhältnisses da. Und ich glaube, ich bin auch so ein Loner. Bei mir würden die auch sowas schreiben. Ich habe keine Freunde. Das ist quasi die Begründung, warum sie irgendwann gesagt haben, wir müssen die Familie abhören. Verdeckte Ermittlungen gingen nicht, weil Matthias so ein
Loner
ist. Und dann haben sie halt gesagt, okay, es muss ja jemand aus der Familie sein, wie wollen wir das sonst machen? Und jetzt müssen wir die Familie abhören. Also reichen die jetzt den Antrag auf Abhörmaßnahmen beim Amtsgericht ein. Und das Amtsgericht sagt, jo, machen wir. Ohne Wissen der Familie bringen die Ermittler dann im Frühjahr 96 mehrere Wanzen an. Und dann warten sie ab und lauschen, ob sich jemand aus der Familie verrät. Das Problem ist, sie finden nichts zu den Bränden heraus. Es gibt keine Geständnisse im Hause Berger. Immer wieder beantragen die Ermittler eine Verlängerung der Abhörmaßnahmen. Oh. Immer wieder bekommen sie auch diese Genehmigung. Und sie lernen die Familie einfach immer besser kennen, wissen immer mehr geheime und private Dinge. Aber explizite Hinweise auf Brandstiftung gibt es einfach nicht. Aber insgesamt 6-mal werden die Maßnahmen um jeweils 3 Monate verlängert. Das heißt also, 2 Jahre oder fast 2 Jahre wurde die Familie Berger von diesen Polizisten abgehört. Am 5. November 97 nehmen sie Matthias aber dann trotzdem sehr dramatisch und filmreif fest. Und sie halten es für sehr wahrscheinlich, dass er der Täter ist und die letzten 3 Brände gelegt haben muss. Warum nur die letzten 3, fragst du dich bestimmt.
Ja.
Beim ersten Brand geht die Kripo tatsächlich davon aus, dass es ein technischer Defekt war. Und bei dem anderen Brand, dass jemand anderes dafür verantwortlich ist. Also irgendwie teilen die das halt auf. 6 Wochen kommt Matthias in Untersuchungshaft und dann wird er vorerst freigelassen, weil er Beschwerde beim Landgericht einlegt. Wie dramatisch ist das alles? 5-mal brennt ihr Hof, 4-mal haben sie alles wieder aufgebaut und jetzt plötzlich ist auch noch ihr eigener Sohn verdächtigt.
Oh mein Gott.
Ist das nicht krass? Und die Familie fragt sich das natürlich auch so, wie kommt ihr denn auf Matthias? Weil die stehen hinter ihm und die sind auch überzeugt, er ist auf jeden Fall unschuldig. Und um seine Unschuld zu beweisen, nehmen sie jetzt einen Anwalt. Und der untersucht nämlich alle möglichen Dokumente, wühlt sich durch die Akten, die Haftanträge und Polizeiberichte und so weiter und so fort. Und er stellt die Schlüsse, die daraus gezogen werden, in Frage. Ein Beispiel, der Brand im Januar 94 soll ja von jemandem aus der Familie gelegt worden sein. Warum die Polizei das denkt? Die Gebäude von der Familie Berger seien nach den ersten Bränden so gut bewacht und abgeschlossen worden, dass es unmöglich gewesen sein solle, dass ein Fremder hätte reinkommen können, um das Feuer zu legen. Aber es gibt eine Zeugenaussage zu diesem Brand, und zwar von einem Feuerwehrmann, die der Verteidiger in der Ermittlungsakte entdeckt und beim Landgericht einreicht. Der Feuerwehrmann hatte in der Vernehmung erzählt, er habe einen Spalt in einer der Scheunenwände gesehen. Und der Spalt war scheinbar groß genug, dass dadurch irgendwie jemand hätte einsteigen können.
Hä?
Also der Feuerwehrmann will damit quasi andeuten, dass jemand Fremdes in die Scheune eingedrungen ist, um das Feuer zu legen. Die Kriminalpolizei hat diese Aussage allerdings beim Haftbefehlsantrag nicht mit eingereicht, was ein bisschen weird ist. Ne? Warum das so ist, dazu kommen wir gleich noch. Interessanterweise gibt es noch einen anderen Bericht, den die Kripo nicht mit in den Haftbefehlsantrag einreicht. Mhm. Und zwar ein Bericht, in dem festgestellt wird, dass es keine Erkenntnisse gebe, dass es sich um eine Eigenbrandstiftung handeln könne. Also auch wieder etwas, was im Gegensatz zu dem steht, was sie da aufstellen an Behauptungen. Ne?
Mhm.
Und dann gibt es noch weitere Ungereimtheiten. Zum Beispiel soll Matthias den 5. Brand gelegt haben, während er einen Arm und einen Fuß im Gips hatte. Er hatte nämlich einen Unfall und war halt komplett einbandagiert. Ja, ich kann nicht mal alleine pinkeln gehen. So, warum würde ich denn da einen Brand legen? Es geht aber noch weiter. Die Ermittler schreiben auch noch von einem Abend in einem Gasthaus kurz vor dem 4. Brand. An diesem Abend soll Matthias 1 Stunde lang über ein bestimmtes Buch geschwärmt haben, das sich mit volkstümlichen Zauber beschäftigt und mit dessen Besitz man eine Macht besitzen soll.
Okay.
Der ist einfach ein bisschen fantasymäßig unterwegs, warum denn nicht?
Und das nehmen Sie als Beweis, dass er einen Brand gestiftet hat?
Die Faszination für dieses Buch wird dann als weiteres Motiv interpretiert, warum auch immer. Es wird noch abgefahrener. Als weiteres Beweismittel wollen sie ein Bild anführen, das Matthias gemalt haben soll.
Und ich verstehe nicht. Aber ist doch schön, der hat so ein Hobby, das drückt sich aus.
Und das Bild ist halt ein bisschen wilder und chaotisch und vor allem in Rot und in Weiß gemalt. Und das Rote soll laut des Berichts für Wut und Aggression stehen.
Das waren die einzigen Stifte, die da waren.
Ja, eben.
Kannst du auch so sagen.
Oder? Also das Weiß soll den Tod symbolisieren. Das hat dazu geführt, dass das Bild sich als Darstellung eines heftigen Feuers interpretieren lasse, bei dem ein Mensch zu Tode kommt. Aber neben dieser, wie wir beide finden, sehr absurden Indizien, gibt es dann aber auch andere Beweismittel, die irgendwie so ein bisschen mehr nach Ermittlungen klingen. So sagen zum Beispiel die Ermittler, die Zeiten, in denen die Brände gelegt wurden, lassen darauf schließen, dass es eine Person aus der Familie gewesen sein muss. Ein Brand wird gelegt, bevor die selbstorganisierte Brandwache der Familie Berger zum Dienst antreten soll. Also, weißt du, es war dann so eine Uhrzeit, wo zufälligerweise niemand da rumstand oder niemand zuständig war. Und in dem Fall wäre das sogar Matthias gewesen, der jetzt dran gewesen wäre. Und er ist der Einzige in der Familie, der bei allen Bränden zu Hause ist. Aber am Ende reicht das trotzdem nicht für einen dringenden Tatverdacht. Vor allem, weil im Verlauf der Ermittlungen immer nur das betont worden sei, was in die Argumentation der Kripo halt reinpasst. Das bestätigt später sogar auch das Oberlandesgericht. Also zum Beispiel, dass die Kripo einfach nicht weitergegeben hat, dass der Feuerwehrmann gesagt hat, dass es einen Spalt in der Scheune gab, wo ein Mensch hätte durchgehen können. Genau.
Ja.
Also so habe am Ende zwar ein richtiges Indizienkonstrukt gestanden, aber die einzelnen Indizien gegen Matthias seien nicht wirklich überzeugend. Und das stellen später verschiedene Gerichte fest. Aber wahrscheinlich hat so oder so ähnlich dann auch die Kripo beim Amtsgericht in ihrem Antrag die Abhörmaßnahmen verargumentieren können. Und das ist natürlich auch ein bisschen problematisch. Das ist halt voll der Eingriff in die Privatsphäre,
absolut,
zwei Jahre lang abzuhören.
Wann wurde der Familie denn vermittelt, dass sie abgehört wurden?
Ich denke mal, als sie dann die Zusammenarbeit mit dem Anwalt begonnen
got
haben.
Got it, okay.
Die Bergers legen gemeinsam mit ihrem Anwalt dann 1998 vor dem Amtsgericht Beschwerde gegen das Land Baden-Württemberg ein. Es geht um die Verletzung der Amtspflichten von Staatsanwaltschaft und Polizeibehörde, die die Abhörmaßnahmen nicht hätten beantragen und genehmigen dürfen. Und tatsächlich wird auch festgestellt, dass die Abhörmaßnahmen rechtswidrig waren.
Oh mein Gott.
Das Land Baden-Württemberg legt immer wieder Rechtsmittel gegen diese Urteile ein. Der Fall geht dann also sogar noch vor das Landgericht, das Oberlandesgericht und am Ende sogar bis vor den Bundesgerichtshof im Jahr 2003. Aber auch der bestätigt das Urteil, die Abhörmaßnahmen waren rechtswidrig. Das sei ein unrechtmäßiger, empfindlicher Eingriff in die Privatsphäre.
Wow.
Und die Bergers haben Anspruch auf Schadensersatz. Also man kann echt dieses Urteil als historisch bezeichnen. Es ist das erste Mal, dass Betroffene nach einem sogenannten Lauschangriff durch den Staat entschädigt werden müssen.
Wow, aber erstmal fünfmal wird der Hof abgebrannt und dann wird zwei Jahre...
Der Sohn
Jahre
kommt in Untersuchungshaft, dann werden die zwei Jahre abgehört.
Wow.
Und auch die Haft von Matthias sei demzufolge unrechtmäßig gewesen. Das bestätigt in letzter Instanz auch der Bundesgerichtshof. Die Verdachtsmomente hätten niemals für einen Haftbefehl gereicht, wenn alle Akten vorgelegt worden wären.
Genau.
Also wenn die auch nicht dieses, das mit dem Spalt und so zum Beispiel zurückgehalten hätten. Und auch deshalb muss das Land Baden-Württemberg Matthias eine Entschädigung zahlen. Und was sagt die Polizei zu ihrer Verteidigung? Sie begründet ihr Vorgehen damit, dass die Ermittlungen sehr zäh waren. Wir hatten halt keinen Bock mehr. Oh, wisst ihr, wie lange das schon geht?
Oh mein Gott.
Nee, also dass die Ermittlungen sehr zäh waren, sich ewig gezogen haben und dass der Druck auf sie immer größer geworden ist.
Das ist ja auch, wenn das eine Ausrede ist. Ich hatte einmal jemanden engagiert, der mir helfen sollte beim Umzug.
Und also richtig jemanden engagiert oder Freund von?
Nee, richtig, so eine Umzugsfirma.
Ja.
Und die haben dann angefangen, so das hochzutragen und waren so, oh, das ist echt schwer. Oh Gott, Mann, oh. Und ich so, das ist so geil, das ist so, wie wenn du Zahnarzt wärst, so, oh. Oh, sind ganz schön viele Zähne drin.
Schon wieder.
Oh mein Gott, nee.
Karies?
I'm like, that's your job. You have to carry it.
Aber irgendwie auch ehrlich von denen. So, oh Gott, ist das schwer. Hattest du auch wirklich schwere Sachen, oder?
Nee, es war ganz okay.
Ich würde alles machen, aber nicht beim Umzug mithelfen. Es tut mir leid.
Da bin ich immer nicht in town.
Nee, aber ich würde wirklich alle anderen Sachen machen. Ich würde für dich kochen.
Dieses Frechheit mit, danach gibt's Bier und Pizza.
Wie wär's mit davor,
davor
eigentlich? Ja, dann sind die Leute ein bisschen angetüdelt. Und dann geht es ganz schnell.
Stimmt, dann macht's viel mehr Spaß.
Ja, es geht wahrscheinlich nicht so schnell. Zurück zu der Polizei. Die Polizei begründet ihr Vorgehen also damit, dass die Ermittlungen sich ewig gezogen haben und dass der Druck auf sie immer größer geworden sei. Wahrscheinlich durch die DorfbewohnerInnen, die endlich, naja, Klarheit haben wollten und sich halt sicher fühlen wollen. Und zum anderen gab es natürlich auch so ein bisschen medialen Druck, weil immer mehr Medien berichtet haben und sich gefragt haben, was ist, warum nach so vielen Jahren sowas geht ab mit euch. Aber wir wissen halt immer noch nicht, wer es war.
Ja.
Wer hat die Brände gelegt? Das wissen wir bis heute nicht.
Nein.
Ja, also wir wissen bis heute nicht, wer es war und wer die Brände gelegt hat. Und das macht die Sache echt mysteriös. Schau vor, du lebst dann noch und weißt so, der Brandstifter rennt irgendwie immer noch
frei
durchs Dorf. Die Familie Berger jedenfalls leidet noch sehr lange darunter. Also nicht nur, weil sie Angst haben vor Bränden, sondern auch, weil sie irgendwie, naja, misstrauisch sind gegenüber
Klar.
der Polizei, die ja einfach
und
mindestens nicht gut gearbeitet hat oder sogar Sachen vorsätzlich zurückgehalten hat, was crazy ist, finde ich.
Und gibt es da immer noch so einen leichten Verdacht Matze gegenüber?
Ja, also ich glaube nicht innerhalb der Familie, aber so ein Vorwurf, dass der Brandstifter in der Familie ist, vor allem, wenn der Brandstifter nie gefunden wird, der wiegt ja noch voll schwer.
Ja.
Also der bringt ja auch so eine Familiendynamik durcheinander. In einem Artikel im Spiegel aus dem Jahr 2003 erzählt Matthias, wie er mal in einem Gasthaus angesprochen wurde. Und dann hat jemand zu ihm gesagt, ach, du bist das. Brauchst wohl mal wieder ein Alibi.
Oh mein Gott.
Also das hat einen großen Schaden angerichtet. Die Reputation der Familie leidet darunter und die misstrauen sich. Das finde ich echt krass. Mir hat es jetzt keine Lust gemacht, im Schwarzwald Urlaub zu machen, das sage ich dir mal.
Aber das tut mir so leid für diese Familie. Wow.
Es ist auch so unbefriedigend, dass halt niemand gefunden
wurde. Und keiner wurde gefunden. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen oder spekulieren, ob es jetzt der Matze war oder wenn, dann macht das ja auch alles irgendwie hinten und vorne keinen Sinn. Weil warum? Also nur, weil er es nicht erbt.
Und dann aber auch keinen Bock auf den Hof.
Genau, und außerdem zu sagen so, hey, die ersten zwei Male wurden von jemand anderem. Also das macht auch keinen Sinn.
Erst war es ein technischer Defekt, der erste Brand. Und dann, ich glaube halt, dieses Abhören zwei Jahre lang hat ja meiner Meinung nach ja fast eindeutig bewiesen, dass es niemand aus der Familie gewesen sein kann.
Absolut.
Weil das hätten die dann ja irgendwie rausgefunden. Ich glaube, dass es vielleicht wahrscheinlich irgendein anderer Dorfbewohner war. Wer weiß, ob es da irgendwie so eine jahrelange Fehde gab. Ich weiß es nicht. Aber es ist sehr unbefriedigend. Es ist ja auch noch nicht so lange her.
Ja, also
es ist in den 90ern hat es angefangen, aber irgendwie finde ich die Vorstellung gruselig, dass der Brandstifter da noch vielleicht auch lebt und das alles mitgekriegt hat aus nächster Nähe. Ugh.
Heißt es, ist es noch ein offenes Verfahren und die suchen noch?
Ja, die hören uns gerade.
Hallo?
Uns interessiert natürlich auch sehr, was ihr über die Story von heute denkt. Und vor allem, was glaubt ihr denn, wer war's? Schreibt uns gerne eure Meinung auf Instagram, da heißen wir @cuffcrimes. Und wenn ihr schon mal da seid, folgt uns natürlich auch gerne rein.
Hier kommt noch eine Podcast-Empfehlung von uns. Wissen mit Johnny. Ja, der Podcast ist perfekt, um euer Allgemeinwissen zu pushen. Den brauche ich auf jeden Fall. Die Mission in jeder Folge, möglichst tief in ein Thema abzutauchen, aber immer verständlich bleiben und wichtiges Wissen kompakt erzählen in circa 25 Minuten. Zum Beispiel, was ist dran an den gruseligen Mythen rund um das Bermuda-Dreieck?
Ja.
Oder wer war der Vater der Atombombe? Hört gerne rein. Link findet ihr wie immer in den
Shownotes. Cuff Crimes ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von Radio Bremen und dem SWR für ARD Sounds. Mit Anna Duschime und Katjana Gerz. Autor der Folge war Benjamin Markthaler. Redaktion Radio Bremen, Amelie Neumann. Redaktion Kugel und Niere, Lina Kempenich und Elisabeth Fee. Audioproduktion Sebastian Dressel. Sounddesign Robert Sladecek.